Zunächst einfach als Übersicht, wie das auf dem Skript angegeben ist, die vier Versuchungen, um die es geht, die verschiedenen Arten von Versuchungen. Erstens zeigt uns die Bibel die Versuchung durch Satan. Und die Reaktion ist dort Widerstehen. Wir schlagen auf Epheser 6. Ich lese des Zusammenhangs wegen schon von Vers 10 an. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Für Listen steht übrigens im Griechischen das Wort Methodeia, also Methoden, Techniken. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Hier wird das Reich von Satan beschrieben, er an der Spitze, all der gefallenen Engel, das war ein Drittel der ganzen erschaffenen Engel, Schar, ist mit ihm gefallen und die werden hier zusammengefasst mit den Ausdrücken Fürstentümer, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis und geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Vers 13. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles überwältigt habt, zu stehen vermögt. Und dann wird im Weiteren die Waffenrüstung mit ihren sieben Teilen beschrieben. Aber halten wir fest, das Verb in Vers 13, widerstehen. Dem Teufel muss widerstanden werden. Das trifft sich genau mit dem, was wir in Jakobus 4 lesen. Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Auch hier das Wort widerstehen als ganz wichtige Aufforderung, wie auf diese Art von Versuchung reagiert werden muss. Dann 1. Petrus 5, Vers 9. Des Zusammenhangs wegen schon Vers 8. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. Auch da, man beachte das Wort widerstehen. Und nun, wie sieht das ganz konkret und praktisch aus? Darum habe ich als nächste Bibelstelle auf dem Skript Matthäus 4 angegeben. Das ist die Versuchungsgeschichte des Herrn. Bevor er seinen öffentlichen Dienst begann, wurde er getestet. Nicht, weil er das nötig hatte, sondern Jesaja 28 sagt von dem Messias voraus, er wird ein Stein der Bewährung sein. Also einer, der bewährt ist und damit bewiesen hat, dass er sündlos und vollkommen ist, um dann auch das Lamm Gottes zu werden, nach Jesaja 53. In Matthäus 4 sehen wir ab Vers 1, der Herr Jesus wird versucht durch Satan und dann werden uns drei Versuchungen mitgeteilt. Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesen Steinen, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3. Also der Jesus widersteht der Versuchung, und zwar mit einem Bibelwort, mit einem Bibelvers. Zweites Beispiel, Vers 5. Dann nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Hier zitiert der Teufel selber die Bibel, und zwar aus Psalm 91, Verse 11 und 12. Also jetzt sind wir nicht mehr in der Wüste, wie bei der vorhin beschriebenen Versuchung, sondern in Jerusalem, und zwar im Tempel, auf dem eindrücklichsten Aussichtspunkt in der Südostecke des Tempelbezirks. Und da hatte man einen beeindruckenden Blick in die Tiefe des Kidron-Tals hinunter. Und der Teufel wird jetzt religiös. Im Haus Gottes benutzt er selber auch die Bibel. Und dann sehen wir, wie der Herr Jesus reagiert in Vers 7. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das ist jetzt auch wieder ein Zitat aus 5. Mose, aber diesmal Kapitel 6, Vers 16. Also auch da, der Herr widersteht mit einem Bibelwort, mit einem Bibelvers. Aber wie geht das? Der Teufel selber benutzt ja Bibelverse. Nur, er macht eine bewusste Auslassung. In Psalm 91 lässt er weg, wenn dort steht, ich schlage auf, er zitiert sehr wohl in Vers 11, denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, genau gleich wie hier, aber dann lässt er weg, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Das kommt nicht vor, sondern er geht gleich weiter mit Vers 12. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Er möchte also damit begründen, der Herr soll eine Show, ein Kunststück absolvieren, einen Sprung vom Tempeldach und sich so Israel offenbaren. In dem Zusammenhang ist interessant, darauf hinzuweisen, dass es eine rabbinische Tradition gab in Pesikta Rabbati, einen rabbinischen Kommentar, 36, da wird gesagt, wenn der Messias kommt, würde er sich auf dem Tempeldach offenbaren. Das steht nirgends in der Bibel. Aber unter diesem Hintergrund versteht man diese Versuchung auf eine besondere Weise. Also ein Sprung vom Tempeldach hätte die Gelegenheit gegeben, dass der Jesus sich als Messias hätte offenbaren können. Und das wollte der Teufel mit dieser Stelle, Psalm 91, unterstreichen, lässt aber eben weg, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Das heißt, dass man keinen falschen Weg geht, keinen Weg, den Satan weist, keinen Weg, wo man Methoden benutzt, die nicht gottgemäß sind. Denn wir sehen, der Herr Jesus ging danach nach Galiläa und begann seinen Dienst mit dem Predigen des Wortes. So wie 2. Timotheus 4 auch uns sagt, predige das Wort. Und so hat sich dann erfüllt, was in Jesaja 9 steht, dass das Licht des Messias in Galiläa beim See Genezareth aufgehen sollte. in der Finsternis. Und nicht zuerst in Jerusalem, vom Tempel her, sondern von dem verachteten Norden. Der Herr ging also den Weg, den die Schrift gewiesen hatte. Und nun ist es interessant, der Teufel zitiert also, aber er lässt Wichtiges, in diesem Zusammenhang Wichtiges, weg. Und der Herr zitiert wieder ein Bibelwort, und zwar indem er einführt, wiederum steht geschrieben. Ich war das erste Mal in Vers 4, sagte er, es steht geschrieben. Hier sagt er, wiederum steht geschrieben, um zu zeigen. Aber dieses Zitat aus Psalm 91 mit einer bewussten Weglassung muss in Übereinstimmung verstanden werden mit einer anderen Stelle. Das heißt, es darf nicht sein, dass die Bibel so ausgelegt wird, dass es innerhalb der Bibel dann zu Widersprüchen führt. Dann ist die Auslegung garantiert falsch. Es muss aufgehen wie in einem Puzzle. Und wer behauptet, das müsse nicht so sein, der geht eigentlich den Auslegungsweg des Teufels. Und darum wichtig, der Herr sagt, jawohl, so steht das im Psalm 91. Aber es steht auch, dass man Gott nicht herausfordern darf. Und darum ist die Anwendung dieses Bibelverses nach der Idee des Teufels falsch. Und damit hat der Herr mit der gleichen Waffe widerstanden. Aber ebenso, dass er den Bibelvers benutzt in Übereinstimmung mit dem Gesamtzeugnis der Bibel. Es ist wichtig, dass wir hunderte von Bibelversen auswendig lernen. Nach und nach, das kommt nicht auf einmal. Aber nach und nach. Und so sind wir immer gewappnet. Aber wichtig ist auch, dass man sich nach und nach bemüht, zu verstehen, in welchem Zusammenhang stehen diese einzelnen Bibelverse. Sodass wir sie so benutzen, dass sie dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift entsprechen. Und dann erweist sich das Wort eben als Waffe. Nicht wahr? Ich habe schon Epheser 6 zitiert und hingewiesen, dort wird die Waffenrüstung Gottes beschrieben. Und der Teil der Waffenrüstung, der eben eine Offensivwaffe beinhaltet, das ist das Schwert des Geistes. Können wir kurz aufschlagen, Epheser 6, nochmals. Und zwar sagt der Apostel Paulus in Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Das Schwert des Geistes wird hier also erklärt, das ist die Bibel, Gottes Wort. Aber interessant ist, das Wort für Schwert hier ist im Griechischen das Kurzschwert. Es gibt auch das Langschwert im Neuen Testament, zum Beispiel in Offenbarung 19, wo der Herr Jesus beschrieben wird, er kommt aus dem Himmel, als König der Könige, als Richter der Welt. Und da steht, aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert hervor. Und das Wort für Schwert, Romphaia, ist dort das Langschwert. Und das Wort Gottes dort wird genannt Logos von Gott. Logos meint nicht das einzelne Wort, sondern Wörter in geordneter, zusammengesetzter Reihenfolge. Das ist Logos. Und Logos Gottes bezeichnet eben das Wort Gottes umfassend. Hier aber haben wir eben das Kurzschwert. Und wenn Paulus sagt, dass Gottes Wort ist, für Wort steht hier eben nicht Logos, sondern Rhema. Und Rhema ist im Kontrast zu Logos kürzer. Also das kann einen einzelnen Satz bedeuten. Logos ist umfassender, Rhema ist kürzer. Und darum ist hier in Epheser 6, Vers 17 der Fokus ganz speziell auf den Gebrauch des Wortes Gottes in einzelnen Sätzen, in einzelnen Versen. Wir brauchen beides, das Wort Gottes als Gesamtes, Logos, Tuteu. So wie in Offenbarung 19. Aber wir brauchen auch den einzelnen Vers. Und damit muss gekämpft werden. Das ist das Kurzschwert. Und das zeigt uns der Herr Jesus in Matthäus 4 vor. Und zwar eben so, dass die Verse ganz gezielt benutzt werden. Und zwar so, dass sie eben dem Gesamtzeugnis entsprechen. Darum sagt er, wiederum steht geschrieben. Und schließlich, Matthäus 4, Vers 8, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Das ist ein Zitat, wieder aus 5. Mose, diesmal Kapitel 6, Vers 13. Und interessant, also jedes Mal benutzt der Herr Jesus hier in diesem Beispiel ein Wort aus 5. Mose. Das hat einen tieferen Grund. Das 5. Buch Mose ist das Buch des Gehorsams. Etwa 50 Mal finden wir in diesem Buch das hebräische Wort Shama, hören. Das heißt hören und auch gehorchen. Je nach Textzusammenhang wird es dann im Deutschen übersetzt mit gehorchen oder mit hören. Zum Beispiel das berühmte Shema Yisrael, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Aus 5. Mose 6, 6. Das ist auch hören. Aber an anderen Stellen, wo es übersetzt wird mit gehorchen, ist es dann eben auch eben dieses Wort hören. Und dann gibt es noch ein weiteres Wort, das ganz typisch ist. Das ist das Wort Shamar. Beobachten. Einhalten. 50 Mal etwa. Shamar. Und so wird in 5. Mose eben darauf Betonung gelegt, das Wort Gottes hören, gehorchen und es beobachten, einhalten, eben umsetzen. Und der Jesus zitiert aus diesem Buch des Gehorsams, um zu zeigen, den Sieg gegen Satan hat man dann, wenn man auf einem Weg des Gehorsams gegenüber dem Wort Gottes vorangeht. Und sogar wenn der Teufel selber die gleiche Waffe benutzt, das Schwert des Geistes, können wir trotzdem siegen, indem wir das Schwert des Geistes eben so benutzen, wie der Herr Jesus uns das als Beispiel hier gezeigt hat. Also nochmals, der Herr hatte diese Versuchung überhaupt nicht nötig und es war eine unbegreifliche Herablassung seinerseits, dass er sich so eben testen ließ. Aber unter anderem hat er es getan für uns, um uns zu zeigen, wie das konkret geht, dem Teufel zu widerstehen. Und dann vielleicht noch ein paar Bemerkungen zur Waffenrüstung. Im Zusammenhang mit dem, was zum Schwert des Geistes noch zusätzlich gesagt wird. In Epheser 6, Vers 14 wird gesagt, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel war für den römischen Soldaten zur Zeit, als Paulus den Epheserbrief schrieb, aus Rom, ein ganz wesentlicher Teil der Ausrüstung. Denn an dem Gürtel hing auch das Schwert, und mit dem Gürtel war man bereit für den Kampf. Es ist so, in der alten Welt, da war es üblich, wenn man zu Hause war, hat man den Gürtel abgezogen und hat die Kleider auch eben so ein bisschen gemütlich weit getragen. Und sobald man eben aufbrach, hat man sich gegürtet. Und darum haben wir in der Bibel, schon im Alten und dann auch im Neuen Testament, wiederholt diesen Ausdruck, gegürtet sein, das bedeutet bereit sein für den Aufbruch, für die Arbeit, für den Dienst. Und wenn es hier also beginnt mit, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, das heißt volle Kampfbereitschaft. Und wichtig, in 1. Petrus 1, da erwähnt Petrus auch dieses Gegürtetsein und er sagt, die Lenden eurer Gesinnung. Also die Hüften sind ein Bild unserer inneren Gesinnung. Sind wir einfach so gemütlicher Situation oder haben wir die Überzeugung, jetzt müssen wir bereit sein, Kampfbereitschaft, das wird hier angesprochen, aber hier wird gesagt, umgürtet mit Wahrheit. Also, es ist ganz wichtig, wenn man Satan widerstehen will, erfolgreich, muss man eine Gesinnung haben, wo es klar ist, in meinem Leben hat Lüge, Unwahrhaftigkeit keinen Platz. Sonst hat Satan ständig Anknüpfungspunkte, wodurch er einen zu Fall bringt. Also diese Überzeugung, mit der Wahrheit irgendwie so verdreht umzugehen, das geht überhaupt nicht. Eine Grundüberzeugung, und das muss man sich vorher vornehmen. Nicht erst in dem Moment, wo man am Arbeitsplatz zum Beispiel einen Auftrag bekommt, am Telefon so und so zu antworten. Und man weiß genau, dass es nicht wahr ist. Man muss sich vorher überlegen, was mache ich in solchen Situationen, wo ich gedrängt werde, Unwahrhaftiges zu tun. Wie kann ich mich gegen solche Situationen schützen? Das ist eben diese Gesinnung von Wahrheit, diese Bereitschaft, hier keine Kompromisse zu machen. Und das ist eine erste Voraussetzung, um siegreich zu sein. Dann zweitens, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Das ist also der Brustpanzer, wodurch auch das Herz geschützt wird, unter anderem die Lungen und andere innere Organe, die leicht verletzlich sind. Und da geht es um die Gerechtigkeit. Erstens muss ich mir bewusst sein, durch den Glauben an den Herrn Jesus bin ich gerecht gesprochen. Und zwar als etwas Vollendetes. Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Und dieser Ausdruck gerechtfertigt worden ist im Griechischen ein Aorist. Das heißt, hier wird eine Handlung beschrieben, als Punkt gesehen, in der Vergangenheit abgeschlossen. Das heißt, Gott hat mich gerecht gesprochen. Er hat die ganze Schuld meines Lebens weggenommen. Durch das Sündenbekenntnis bei der Bekehrung. Und diese Überzeugung, ich bin bei Gott angenommen, gerecht gesprochen, das gibt eine Grundlage, eine Ausgangslage, die einem hilft, wenn Satan angreift. Enorm hilft. Ich war die katholische Lehre der Rechtfertigung, die besagt, nein, es gibt keine Rechtfertigung an einem bestimmten Punkt, sondern Rechtfertigung sei ein Prozess das ganze Leben hindurch und auch nach dem Tod weiter im Fegefeuer. Tröpfchenweise wird diese Gerechtigkeit Gottes zugerechnet. Und wehe, wenn etwas ganz Schlimmes passiert im Leben, dann ist alles wieder gelöscht und dann beginnt man wieder von vorne. Und das gibt eine Situation, wo man eigentlich immer innerlich unsicher bleibt. Und dadurch wird man leicht angreifbar. Wenn ich aber das Bewusstsein habe, nein, ich bin ein Kind Gottes, gerecht gesprochen, dann ist das eine ganz andere Ausgangslage im Kampf. Und natürlich bedeutet das auch, der Brustharnisch der Gerechtigkeit, dass ich eben innerlich bemüht bin, die Gerechtigkeit Gottes auch in meinem Leben praktisch umzusetzen. Und so ist man eben geschützt. Dann kommt der nächste Punkt. Und an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Hier geht es um die Schuhe des römischen Soldaten, die ganz entscheidend wichtig waren. Denn die waren gewissermaßen gespiked, unten an der Sohle. Also mit Nägeln gesichert, so dass man eben möglichst nicht ausglitt, gerade im Nahkampf. Dieser feste Grund unter den Füßen ist für den Nahkampf absolute Voraussetzung. Wenn man da nur ein bisschen ausgleitet, schon ist man am Boden und dann kommt der Todesstoß des Gegners. Und wenn man das bedenkt, lohnt es sich, über das Wort Bereitschaft des Evangeliums nachzudenken. Das griechische Wort hat die Bedeutung Bereitschaft. Aber dasselbe Wort wird auch ganz anders gebraucht im Altgriechischen und bedeutet Grundfeste. Zum Beispiel in Psalm 89 wird von Gottes Thron gesprochen und seiner Grundfeste. In der griechischen Übersetzung der Septuaginta, die oft im Neuen Testament zitiert wird, wird dieses Wort Grundfeste dort übersetzt mit dem gleichen Wort wie hier in Epheser 6, Vers 15. Und darum ziehe ich vor, hier nicht zu übersetzen, an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, sondern mit der Grundfeste des Evangeliums des Friedens. Das heißt, es geht jetzt hier nicht um das Thema Evangelisation, Bereitschaft zur Evangelisation, das wird an anderen Stellen behandelt. Aber hier geht es darum, dass wir ein Fundament haben, auf dem wir stehen, das absolut gleitsicher ist, gleitfest ist, und zwar mit dem Evangelium des Friedens. Das bedeutet, dass ich eben das Evangelium so im Herzen angenommen habe, dass ich innerlich zur Ruhe gekommen bin. Und dass mich eben nicht dass ich mich nicht ständig quälen lasse, bin ich wirklich errettet? Habe ich wirklich Frieden mit Gott? Sondern, dass ich wirklich ausgehe von Römer 5, 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Dieser grundsätzliche Frieden mit Gott, das gibt eine unerhörte Basis und hilft eben, da nicht in Unsicherheit auszugleiten. Also innerlich im Herrn zur Ruhe gekommen. Das ist wichtig, um widerstehen zu können. Sonst hat der Feind ständig Angriffspunkte. Und dann, Vers 16, der fünfte Teil, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens. Übrigens bei der Zählung, ich habe die Schuhe einzeln gezählt. Ja, Schuh da und Schuh dort. Braucht nämlich zwei Schuhe. Einer reicht nicht. Darum bin ich jetzt hier schon bei Nummer 5. Nur für die, die denken, es sei schwierig, bis auf 7 zu zählen. Indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle Folgenfallen des Bösen auszulöschen. Wiederum, im Griechischen gibt es zwei Wörter für Schild. Also nicht nur beim Schwert ist das wichtig, eben das Kurzschwert, das Langschwert. Hier in unserem Zusammenhang das Kurzschwert, sondern hier geht es um den kleinen Schild und den großen Schild, der den ganzen Mann deckte. Das war ja in der römischen Kampftechnik sehr wichtig, wenn in einem Gesamtverband angegriffen wurde. Dann haben alle den Langschild über sich gehalten und sind als Kontingent gegen eine Stadtmauer vorgerückt. Und dann kamen die Speere und die Pfeile vom Gegner, aber das ganze Kontingent war so gemeinsam abgeschützt, abgedeckt und geschützt. Und hier ist also dieser gesamte Schild gemeint, der den ganzen Menschen deckt. Und wenn es heißt, der Schild des Glaubens, ist ganz wichtig, es heißt nicht Schild und dann ohne bestimmten Artikel, Glaubens. Im Griechischen wird das viel mehr benutzt als im Deutschen, dass man den bestimmten Artikel weglässt. Die Elbefelder, also sowohl die alte wie auch die sanfte Revision von CSV Hückeswagen, hat jeweils mit anderem Druck angedeutet, wann der bestimmte Artikel im Griechischen fehlt, wo er aber im Deutschen nötig ist. Und an manchen Stellen im Neuen Testament, wo dann eben des Glaubens, des kursiv gedruckt ist, oder schräg gedruckt ist, mit kleineren Buchstaben in der alten Elbefelder, dann bedeutet es, im Griechischen gibt es den Artikel nicht. Und dann meint es eher den persönlichen Glauben. Das persönliche Vertrauen auf Gottes Wort. Aber wenn gesprochen wird von dem Glauben mit Artikel, dann ist das oft das Glaubensgut. Also den ganzen Reichtum, den uns Gott in seinem Wort gibt und das Inhalt unseres Glaubens ist. Und das ist hier gemeint, der Schild des Glaubens, das ist das gesamte Glaubensgut, das wir dem Feind so hinhalten. Und damit werden all seine Zweifel und sonstigen Angriffe, sollte Gott gesagt haben und so weiter, diese feurigen Pfeile werden ausgelöscht. Und schließlich nehmt auch den Helm des Heils. Das ist Nummer 6 in Vers 17. Der Helm schützt den Kopf und damit auch das Denken. Der Helm der Rettung, der Helm des Heils, bedeutet also, ich habe im Glauben die Gewissheit meiner Errettung angenommen. Und das schützt mein Denken, wenn Satan versucht, die Gedankenwelt eben in eine falsche Richtung zu drehen. Da ist es ganz wichtig, dass man diese Gewissheit des Heils in Christus festhält. Und hier sieht man auch, warum die Lehre, die besagt, ein Kind Gottes, also jemand, der wirklich wiedergeboren ist, könne immer noch das Heil verlieren. Warum das verheerend ist. Das führt genau eigentlich zu solchen Situationen, dass Gläubige den Helm des Heils nicht mehr tragen. Und darum auch viel, viel leichter angreifbar sind, gerade in ihrer Gedankenwelt. Und darum ist es wichtig, diese Überzeugung, Johannes 10, niemand wird sie aus meiner Hand rauben, sagt der Herr Jesus. Und dann als zweite Versicherung, niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Dass man diese Zusagen wirklich festhält, und zwar kompromisslos. Wer wirklich gerettet ist, ich spreche nicht von Scheinbekehrten, die müssen sich erstmal richtig bekehren. Aber die, die wirklich das Heil erfasst haben, und das wird dann auch sichtbar in einer treuen und hingegebenen Nachfolge, die müssen den Helm des Heils tragen und hier eben nicht dem Teufel irgendwelche Angriffsfläche geben. Und dann kommt eben siebtens das Schwert des Geistes. Das haben wir schon besprochen. Und damit sehen wir also, wenn Satan angreift, ist Widerstand gefordert. Aber das müssen wir jetzt deutlich unterscheiden, wenn wir zum Skript zurückkehren. Zweitens, Versuchung durch das Böse, durch das eigene böse Verlangen von innen. Da ruft uns die Bibel auf, nicht zu widerstehen und dagegen zu kämpfen, sondern da sagt die Bibel, dass wir uns verleugnen müssen. Und zwar lesen wir zunächst mal Titus 2, Vers 12. Ich lese es zusammenhangs wegen von Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Es geht mir um Vers 12. Die weltlichen Begierden verleugnend. Es geht hier um Begierden, die aus uns selbst herauskommen. Ich werde das nachher noch viel ausführlicher darlegen. Es geht also nicht um die Begierden, die von außen, von der Welt, an uns herangetragen werden. Da werden wir nämlich dann sehen, unter drittens, Versuchung durch die Welt von außen, da gilt der Aufruf, fliehen. Nicht verleugnen, sondern fliehen. Aber wenn es von innen herkommt, verleugnen. Ich werde das dann noch deutlicher belegen. Also wenn hier die Rede ist von weltlichen Begierden, sind es die Begierden aus uns heraus, die aber eben den Grundsätzen dieser Welt und dem Treiben dieser Welt entsprechen. Aber da müssen wir verleugnen. Was ist verleugnen? Wenn ich jemanden, den ich sehr wohl kenne, auf dem Bahnhof in Zürich sehe und ich mir sage, oh, aber bestimmt möchte ich den jetzt nicht treffen. Ja, dann kann ich durch die Menge hindurchgehen, so wie wenn ich ihn überhaupt nicht gesehen hätte. Dann verleugne ich Herrn XY. Das ist in den meisten Fällen nicht gerade sehr freundlich. Ja? Aber wenn es geht um die Versuchung von innen, dann gibt es nichts anderes als überhaupt nicht darauf reagieren, gar nicht darauf eingehen. Und das möchte ich dann aber noch ausführlicher behandeln mit, im Zusammenhang mit Hauptpunkt 2 auf dem Skript und 3. Das kommt also noch richtig zur Ausführung. Wir sind immer noch bei der Übersicht. Und in dem Zusammenhang muss man dann eben verstehen, Matthäus 16, Vers 24, wo der Herr Jesus sagt, wer mir nachkommen will als Jünger, der verleugne sich selbst. Da werden wir sehen, was dieses Verleugnen eben bedeutet, gerade im Zusammenhang mit den bösen Begierden, die aus uns selbst herauskommen. Aber gehen wir noch zu drittens, Versuchung durch die Welt von außen. Da haben wir ein wunderbares Beispiel mit Josef. 1. Mose 39, 12. Er war angestellt im Haushalt von Potiphar in Ägypten, einem hochgestellten Beamten des Pharao. Er ist so zuverlässig, dass Potiphar ihm schließlich das ganze Hauswesen anvertraut, ihm unterstellt. Also er wird Sklave in allerhöchster Verantwortungsposition. Es gibt eine Ausnahme, da hat er überhaupt nichts zu suchen, und das ist seine Ehefrau. Aber wir lesen in 1. Mose 39, Vers 7, und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sprach, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Hause. Und alles, was ihr hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, indem du seine Frau bist. Und wie sollte ich dieses große Übel tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein, da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um sein Geschäft zu besorgen, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus. Und sie ergriff ihn bei seinem Kleid und sprach, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihre Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie den Leuten ihres Hauses und sprach zu ihm und sagte: Seht, er hat uns einen hebräischen Mann herbeigebracht, um Spott mit uns zu treiben. Und so weiter. Jetzt verleumdet sie ihn in den weiteren, im weiteren Text. Ja, also, ich habe in meiner Bibel speziell angestrichen, Vers 12, floh. Josef floh. Fliehen ist oft Feigheit, Ausdruck der Feigheit. Aber es gibt ein Fliehen, das ist heldenhaft. Und das war dieses Fliehen von Josef. Das heißt, er kam in eine so gefährliche Situation, durch Versuchung von außen. Und das macht es notwendig, sich örtlich aus dem Bereich der Versuchung eben durch Flucht zu entziehen. Das ist genau dasselbe, was wir im Neuen Testament lesen, in 1. Korinther 6, Vers 18. Das ist ein Befehl, das ist ein Imperativ und keine Empfehlung. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und so weiter. Also, flieht die Hurerei, das ist nicht die Reaktion auf die Versuchung von innen heraus. Denn eine Flucht ins Kloster nützt diesbezüglich überhaupt nichts. Denn das böse Fleisch, so wird die sündige Natur in uns genannt, wie wir noch sehen werden, geht mit ins Kloster. Das ist im Kloster genauso da wie außerhalb des Klosters. Aber hier geht es um gefährliche Orte, Situationen, denen man sich eben mit aller Entschiedenheit und Überzeugung entziehen muss, flieht. Und das bedeutet eben auch, dass man genau weiß, welche Orte, welche Bereiche sind für mich eine Gefahr. Und da muss man nicht warten, bis dann die Situation kommt, sondern muss man sich vorher überlegen, wie kann ich mich davor schützen? Dass man eben dort und dort gar nicht vorbeigeht. Und heute ist es noch komplexer geworden mit dem Internet, dass die Welt in die vier Wände des eigenen Heims hineingebracht hat, und zwar in voller Brutalität. Und dort muss man eben auch ganz klar sich vornehmen, wie kann ich mich schützen? Und das kann beginnen mit Schutzprogrammen für die Kinder und so weiter und auch für sich selber. Das kann weiterfahren, indem man ganz genau weiß, wo man nie sich befinden wird auf dem Internet. Nie, nicht einmal. Und da gilt also nicht, einmal ist keinmal. Und Google merkt sich alles. Und man könnte auch sagen, zeig mir auf deinem Bildschirm das Gate zu YouTube und ich sage, wer du bist. Ja, dort hat man genau den Spiegel. Es wird genau deutlich, wo war man schon früher oder wenigstens wo in ähnlicher Weise. Ja? Und wenn man aber eben wirklich ganz konsequent ist, dann sieht das plötzlich ganz anders aus dort bei der Begrüßung. Und man muss sich schützen. Und einmal hat mir ein Mann Mittelalters gesagt, er hat sich so geschützt, dass er das Internet ganz aufgegeben hat. Also, wenn es nicht anders geht, dann so. Das ist das konkrete Umsetzen von Fliehen. Ja, aber jetzt ist Zeit für Pause. Wir sind stehen geblieben beim Fliehen und ich möchte dazu noch lesen aus 1. Korinther 10, Vers 12. Der Apostel Paulus spricht hier allgemein über Versuchung. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und schließlich Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Auch da gibt es gefährliche Situationen im Zusammenhang mit Götzendienst. Und da braucht es auch diese Entschiedenheit, zu der man sich schon vorher entschlossen hat. Sonst spaziert man nur weg. Fliehen ist wirklich eine absolute Entschlossenheit, sich in Sicherheit zu bringen vor gefährlichen Orten. Und weiter möchte ich hinweisen auf 2 Timotheus 2, Vers 22. Da heißt es, die jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Da geht es jetzt nicht um Begierden, die von innen herauskommen, sondern von außen an uns herangetragen werden als Versuchung. Und zwar hier jetzt gerade Dinge, auf die besonders junge Menschen anfällig sind. Darum werden sie hier genannt jugendliche Begierden. Und da wird gesagt, fliehe. Es wird hier nicht gesagt, verleugne. Das wäre bei jugendlichen Begierden, die aus uns herauskommen, wie wir noch sehen werden. Aber das, was von außen herankommt, durch örtliche Flucht, auf den Ort bezogene Flucht, fliehe und dann als Gegensatz strebe, aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden und so weiter. Und dann die vierte Versuchung, ich habe das in Anführungsstrichen gesetzt, Versuchung, in Klammer Prüfung. Es ist so, dass sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen wird ein Wort gebraucht für versuchen oder prüfen. Und darum entscheidet der Text Zusammenhang. Ein gutes Beispiel, 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Hier hat die alte Elberfelder übersetzt mit versuchen. Und man sieht das ja selber in der eigenen Übersetzung. Andere haben hier übersetzt mit prüfte. Und beides ist korrekt. Es ist einfach das gleiche Wort, das sowohl versuchen als auch prüfen bedeuten kann. Aber es ist eben wiederum geschrieben. Und zwar Jakobus 1 und hier werden die Verhältnisse völlig klar gemacht. Und hier wird übrigens auch deutlich, warum es nicht reicht, um eine gute Bibelübersetzung zu machen, sprachwissenschaftlich fit zu sein, in den Bibelsprachen fit zu sein. Es braucht mehr. Man muss eben auch die Gedanken Gottes kennen. Und so lesen wir in Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also hier wird grundsätzlich gesagt, Gott versucht nie. Aber hier ist natürlich das Wort versuchen verwendet im Sinn von versuchen zum Bösen. Verleiten, verlocken zum Bösen. Und damit hat Gott nie etwas zu tun. Und damit wird gleich klar, wenn man 1. Mose 22 liest, Es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Dann hat dieses Versuchen hier niemals den Sinn von Verleiten zum Bösen, sondern es geht um einen Test. Gott wusste, dass Abraham diesen Test bestehen würde. Es war nicht eine Versuchung, um ihn zu Fall zu bringen, wenn möglich. Aber Gott wollte durch diesen Test ans Licht bringen, was der Glaube Abrahams wert war. Und so erprobt Gott den Glauben, aber niemals, um uns zu Fall zu bringen. Und die richtige Reaktion hier ist die Reaktion Abrahams. Gott ruft Abraham und er sprach, hier bin ich. Auf Hebräisch noch viel eindrücklicher, das ist nur ein Ausdruck, ein Wort. Hineni. Das bedeutet, ich bin bereit, ich höre, ich stehe deinen Befehlen zur Verfügung. Und die weiteren Verse machen das so eindrücklich deutlich. Das ist die richtige Art, auf die Prüfung Gottes zu reagieren. Ich lese dazu aus Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott. Und dann kommt, wir haben das schon gelesen, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also die Haltung gegenüber Gott ist Unterwerfung unter seinen guten Willen. Mit Abrahams Worten, hier bin ich. Oder mit dem Vorbild des Herrn Jesus, in Matthäus 11, Vers 26. Man muss bedenken, in den Versen davor, Matthäus 11, Vers 20 bis 24, da schilt der Herr Jesus verschiedene Städte, die ganz besonders das Evangelium aus seinem Mund gehört hatten. Das ist Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Und dort hat sich ganz besonderer Unglaube und Widerstand seiner Predigt gegenüber geäußert. Und dort hat der Herr am meisten gewirkt. Und es ist oft so, dort, wo man zu Hause ist, kommt der größte Widerstand. Und dann die Reaktion des Herrn Jesus in Vers 25. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. In diesem Widerstand dieser Städte hat eben Eingebildetheit, menschliche Weisheit eine wichtige Rolle gespielt. Aber Gottes Plan war es, dass er die Wahrheit denen mitteilt, die bereit sind, vom hohen Ross herunterzukommen und sich eben zu beugen. Aber das war für den Herrn Jesus eine ganz traurige Sache, muss man denken. Diese Ablehnung, diesen Widerstand zu erleben. Und trotzdem, Vers 25 beginnt mit, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater. Das ist dein Ratschluss, das ist dein Weg. Und der Herr Jesus sagt, ja, Vater. Das ist die Reaktion, die richtige Reaktion, die er uns als Beispiel vorstellt in Bezug auf Gottes Pläne und Gottes Wege. Und so hat man es am einfachsten im Leben. Wenn man rebelliert gegen Gottes Wege innerlich, das ändert nichts und es bringt nur Unruhe und noch mehr Unheil ins Leben hinein. Aber das Beispiel des Herrn Jesus, ja Vater, das zeigt uns den richtigen Weg. Dazu noch aus 1. Petrus 5, Vers 6. Wir hatten dort gerade gelesen vorhin, in Bezug auf Satan muss man widerstehen. Vers 8. Aber Vers 6. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Auch das ist wieder dieses vertrauensvolle sich unter die Hand Gottes stellen. Und schließlich noch Hiob 36, 11. Da haben wir diese seelsorgerliche Rede von Elihu, dem jüngsten Freund Hiobs, der wirklich hilfreich war, sodass Hiob eine Wiederherstellung erlebte. Und er sagt in Vers 11, wenn sie hören und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage in Wohlfahrt verbringen und ihre Jahre in Annehmlichkeit. Es geht auch da im Zusammenhang um das Verhältnis gegenüber Gott, seinem Willen, sich ihm unterwerfen. Jetzt möchte ich unter zweitens noch genauer beleuchten, worum es geht bei Versuchung 2. Versuchung durch das eigene böse Verlangen von innen. Und zwar möchte ich hier gleich auf Punkt 3 gehen. Also 2, Punkt 3. Die sündige Natur wurde von Adam vererbt. In 1. Mose 5, Vers 3 lesen wir, dass Adam nach dem Sündenfall einen Sohn zeugt in seinem Bild und in seinem Gleichnis. Das ist ein interessanter Ausdruck, weil das eine Erinnerung ist an 1. Mose 1, Vers 27, wo Gott sagt, im Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen, dass er den Menschen erschaffen will, in seinem Bild und in seinem Gleichnis. Der Mensch, wie er hervorgegangen ist aus der Hand Gottes, war im Bild und im Gleichnis Gottes geschaffen. Das heißt, er war so geschaffen, dass er etwas von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Weisheit, von Gottes Liebe und Gerechtigkeit widerspiegelte. Wenn man Adam beobachtete im Paradies vor dem Fall, musste man sagen, wie wunderbar ist Gott. Aber Adam ist zu Fall gekommen, indem er Gott gewissermaßen zum Lügner gemacht hat und bewusst den Bund Gottes gebrochen hatte, wie Hosea 6, Vers 3 sagt. Und nach dem Fall zeugte er einen Sohn in seinem Gleichnis, in seinem Bild, das heißt als gefallener Mensch. Und hier wird schon mal angedeutet, dass die weiteren Generationen nach dem Sündenfall, dass die eben das Bild des gefallenen Adams aufweisen. Und so sagt es David in Psalm 51, 6 schon alttestamentlich. Das ist also nicht erst eine neue Erkenntnis im Neuen Testament, sondern alttestamentlich sagt er in seinem Bußgebet wegen Ehebruch. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren. Und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Und der gleiche Gedanke wird auch in Psalm 58, Vers 4 ausgedrückt. Das ist sehr interessant, weil im Judentum, im orthodoxen Judentum wird nicht gelehrt, dass der Mensch als gefallener Sünder geboren wird. Sondern die rabbinische Lehre ist so, es wird gesagt, der Mensch habe von Anfang an in sich einen Drang zum Guten und auch einen Drang zum Bösen. Aber der Mensch könne sich quasi selber entscheiden. Jetzerah, das ist der Drang zum Bösen, Jetzertov, der Drang zum Guten. Und es gab sogar gewisse Rabbiner, nicht alle, die hatten gelehrt, schon im Mutterleib spielt das eine Rolle. Und wenn das Baby im Mutterleib eben einen stärkeren Drang hat zu Yetzer Ra, zum bösen Drang, dann wird es behindert geboren. Das ist der Hintergrund der Frage in Johannes 9. Die Jünger fragen angesichts des Blindgeborenen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Und der Herr Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, sondern das ist, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Dieses Leiden, das war nicht eine Strafe. Gott hat einen guten Plan damit. Aber eben, einfach um den Hintergrund zu zeigen, so wurde gelehrt und das bis heute. Und darum ist es für einen orthodoxen Juden auch schwierig zu akzeptieren, wir sind Sünder, stehen unter dem Fluch des Gesetzes, weil wir das Gesetz gebrochen haben, alle, und wir brauchen einfach 100% Gnade. Weil immer noch die Hoffnung da ist, ja, aber ich könnte den guten Drang in mir noch weiter entwickeln. Und nach eben aus mir einen besseren orthodoxen Juden zu machen. Und darum ist es dann so schwierig, die reine Gnade durch das Opfer des Messias in Anspruch zu nehmen. Das muss man einfach wissen, damit man weiß, wo man eben auf inneren Widerstand stößt. Aber eben erstaunlich, weil das Alte Testament das schon so klar lehrt. In Sünde hat mich empfangen. Meine Mutter, lehrt David. Und wenn wir weiter lesen in 1. Mose 6, da haben wir auch das Zeugnis über die gefallene Menschheit, wie sie sich entfaltete schon vor der Flut. Und da heißt es in Vers 5, und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Das zeigt alttestamentlich die völlige Verdorbenheit des Menschen. Und nun ist eben interessant, Römer 5, Vers 12, lehrt auf der Grundlage dieser alttestamentlichen Offenbarungen über die Verdorbenheit des Menschen Folgendes. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und dann weiter in Vers 19, denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Hier wird also klar gemacht, durch einen Menschen, durch Adam, kam dieses Phänomen, die Sünde in die Welt. Und wir sehen, es gibt eine Fortsetzung von Generation zu Generation, denn der Tod, der ja der Lohn der Sünde ist, Römer 6, 23, geht ab dem Sündenfall durch alle Generationen der Menschheitsgeschichte hindurch. Und Römer 5, Vers 19 betont, also durch einen Ungehorsam sind die vielen, das ist die ganze Menschheit, versetzt worden in die Stellung von Sündern. Das heißt also, die ganze Menschheit, jeder einzelne Mensch ist dadurch, dass er ein Nachkomme ist von Adam, bereits in der Stellung eines Sünders vor Gott. Dafür können wir nichts. Das haben wir haben das ja nicht gewählt, ja? Aber die Bibel sagt, wir haben diese Stellung. Nur gibt es eben einen Ausweg, und darum wird in Vers 19 gesagt, durch den Gehorsam des einen, das ist der Messias, der Herr Jesus, durch sein Gehorsam am Kreuz werden die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt. Das ist nun nicht die ganze Menschheit, sondern das sind alle, die sich bekehren. Das sind eben auch viele. Und ich war, der Apostel Paulus, das nur nebenbei gesagt in Klammer, er spricht ja in den Versen vorher über alle und meint die ganze Menschheit. Und plötzlich wechselt er von der ganzen Menschheit und sagt nicht mehr alle, sondern er sagt die vielen. Weil alle ja auch viele sind, nicht wahr? Aber um dann eben den Kontrast zu machen zwischen denen, die durch Adam in die Stellung von Sündern gekommen sind, das sind die vielen, die die ganze Menschheit ausmachen, und denen, die durch den Gehorsam des Herrn Jesus am Kreuz in die Stellung von Gerechten versetzt worden sind. Und das sind auch sehr viele. Nur nicht die ganze Menschheit, nur die, die sich bekehren. Aber sehen wir, wie der Apostel Paulus die Wörter ganz sorgfältig wählt, um eben die Wahrheit zu verkündigen. Aber eben, es geht jetzt darum zu erkennen, die Bibel lehrt, der Mensch ist grundsätzlich als Sünder geboren. Und da gibt es natürlich unter den Philosophen zum Beispiel Widerstand. Wie kann so etwas sein? Die Lehre von der Erbsünde. Was habe ich schon dafür, dass ich als Sünder geboren worden bin? Die Bibel sagt gar nichts. Aber jetzt, was haben wir gemacht seither? Das, was wir gemacht haben in unserem Leben, das war nicht einfach Schicksal, sondern da kommt es ganz darauf an, auf unsere Entscheidung. Und letztlich auch die Entscheidung, sind wir bereit, die Umkehr zu machen, um dann zu den vielen zu gehören, die in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Da geht es um unsere Verantwortung. Nun, sagt also Römer 5, Vers 12, durch Adam kam die Sünde in die Welt. Was bedeutet das, die Sünde? Wir müssen ganz klar sehen, in Römer 5, ab Vers 12, bedeutet das Wort die Sünde in der Einzahl nicht eine bestimmte Tat, sondern eine böse Natur. Also im Kontrast zu den Sünden in der Mehrzahl. In Römer 5, 6, 7, in der Mehrzahl Sünden bedeutet Tat, Sünden. Die Sünde in der Einzahl bedeutet die böse Natur in uns, die wir von Adam geerbt haben. Das bedeutet es, in der Stellung eines Sünders geboren worden zu sein, in sich diese Natur zu haben, die das Böse will. Und diese Natur wird genannt die Sünde. Schlagen wir mal auf Römer 7, Vers 20. Da sagt der Apostel Paulus, wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Es geht mir um diesen Ausdruck. Die in mir wohnende Sünde. Das ist nicht eine Tat, sondern es ist eine Natur. Und die wohnt in uns Menschen. Warum wird diese Natur genannt die Sünde? Weil sie nichts anderes produzieren kann und anregen kann, als Sünden zu tun. Und darum hat sie einfach schlicht den Namen die Sünde. Sie kann gar nichts Gutes produzieren, nur Böses. Darum heißt die Natur die Sünde. Aber diese Natur wird auch genannt das Fleisch. Römer 7, Vers 18. Da sagt Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Also, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und dieser Ausdruck, das Fleisch, wird ständig verwendet in Römer 5, Abvers 12, parallel mit die Sünde, und dann auch sehr ausgesprochen im Galaterbrief, zum Beispiel Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Hurerei, Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, auf Griechisch Pharmakeia, bedeutet Missbrauch von Drogen, und dann auch alle Art von Esoterik und Okkultismus. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also die Auflistung hier ist nicht vollständig. Von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Also hier wird klar gesagt, dass Fleisch, diese böse Natur, bringt diese Dinge hervor. Und wenn wir noch Vers 17 dazu nehmen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Also das Fleisch als böse Natur im Menschen ist dem Heiligen Geist vollkommen entgegengesetzt. Absolut das Gegenteil. Warum heißt diese böse Natur das Fleisch? Jetzt muss man eben darauf achten, in der Bibel wird der Ausdruck das Fleisch ganz unterschiedlich verwendet. Je nach Zusammenhang. Also, das ist ja etwas Grundsätzliches in der Sprache, dass ein und dasselbe Wort je nach Zusammenhang nicht immer das Gleiche bedeutet. Das finden manche sehr unglücklich, weil sie, sagen wir, mit Google Translation einen Brief schreiben möchten, und dann ist der Empfänger, sagen wir in Brasilien, der das auf Portugiesisch liest, sehr zornig geworden, weil da etwas wirklich Schlimmes drin stand. Aber das war eben nur, weil Google nicht genau wusste, was man jetzt bei diesem Wort genau meinte, und hat das mechanisch übersetzt. Aber ein Wort kann eben in dem Zusammenhang das bedeuten, in jenem Zusammenhang eben etwas anderes. Und da sollten wir nicht traurig sein, dass das so ist. Glücklicherweise ist das so. Dass also die Wörter vieldeutig sind. Das ist aus diesem Grund, weil wir sonst gar nicht richtig sprechen könnten. Wenn wir für jede Bedeutungsnuance ein anderes Wort hätten, dann müssten wir vielleicht 60.000 Wörter aktiv beherrschen. Aber das ist das Mehrfache von dem, was alle, die hier anwesend sind, beherrschen. Unser Wortschatz ist nicht so groß, wie man manchmal denkt. Und schon gar nicht der aktive Wortschatz. Und das wäre dann ähnlich wie mit den chinesischen Schriftzeichen. Es gibt so viele Schriftzeichen, niemand kennt alle. Einer, der sehr gebildet ist, kennt vielleicht so viel tausend, und der andere halt ein bisschen weniger. Das ist ein echtes Problem mit den Schriftzeichen. Aber eben, in der Sprache ist das so, das gleiche Wort kann Verschiedenes bedeuten, und normalerweise wird durch den Zusammenhang klar, was im Speziellen gemeint ist. Also der Kontext, so sagt man das gescheit, neutralisiert die Vieldeutigkeit. Und darum konnte das Neue Testament geschrieben werden mit etwa 5.000 Wörtern. Und eben nicht mit 30, 40, 50.000. Das reicht. Und das ist also ein Geschenk Gottes, dass die Sprachen so aufgebaut sind. Aber man muss eben um die Gefahren wissen. Darum, das Fleisch heißt nicht immer das Fleisch. Ja, ich will ganz konkret werden. Schlagen wir auf Hiob 10, Vers 11. Da spricht Hiob über seinen eigenen so krank gewordenen Körper und sagt in Vers 11, wie Gott ihn gemacht hat: Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Also hier bedeutet Fleisch eben der Teil des Körpers, der nicht Haut ist, auch nicht Knochen ist und auch nicht Sehnen. Ja, jetzt wissen wir, was Fleisch ist. Aber das ist einfach eben das Fleisch des Körpers im Gegensatz zu Knochen und Sehnen. Aber der Ausdruck, das Fleisch, wird in der Bibel auch verwendet überhaupt für Mensch. Und da ist aber alles drin, auch die Knochen, auch die Haut, auch die Sehnen und sogar Geist und Seele. Und darum steht in Johannes 1, Vers 14 von dem Herrn Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieser Vers sagt, der Herr Jesus, das ewige Wort, der Schöpfer, Gott von Ewigkeit, wurde Mensch. Und zwar ein wirklicher Mensch. Also das Wort ward Fleisch meint, dass der Herr Jesus ein wirklicher Mensch geworden ist mit Körper, auch menschlicher Seele, auch menschlichem Geist. Aber was ist davon sichtbar? Eben das Fleisch. Und darum wird der Mensch genannt Fleisch. Und nun ist es so, diese sündige Natur in uns, die Sünde, die kann sich erst entfalten, wenn sie unsere Hände missbrauchen kann. Ja, also zum Stehlen braucht man Hände, normalerweise. Es geht schon auch anders, aber zur Hauptsache Hände, ja. Und die Sünde in uns muss auch unsere Füße missbrauchen, um an den falschen Ort zu gehen. Und ja, man kann das auch mit dem Auto, natürlich, aber bis zum Auto muss man doch auch wieder mit den Füßen gehen, normalerweise, ja. Also, aber die Sünde muss unsere Füße missbrauchen. Und sie muss auch unsere Ohren missbrauchen, unsere Augen und so weiter und so fort. Das heißt, die sündige Natur braucht den Körper, um aktiv zu werden. Und darum wird sie genannt das Fleisch. Aber das darf uns nie auf die Idee bringen, dass wir, weil die Bibel so schlecht spricht über das Fleisch an vielen Stellen, dass wir denken, unser Körper ist irgendetwas Minderwertiges. Nein, so wie Hiob sagt, du hast mich gemacht mit Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen. Das ist Gottes wunderbares Schöpfungswerk. Aber eben diese Natur, die diesen wunderbaren Körper missbraucht oder missbrauchen will, das ist das böse Fleisch. Und weiter in Römer 6, Vers 6 wird die Sünde, in uns auch genannt, der Leib der Sünde. Und warum? Weil die sündige Natur wird bildlich im Neuen Testament als ein Körper gesehen, mit vielen sündigen Gliedern. Und darum steht in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Jetzt könnte jemand, der vom neoplatonischen Denken beeinflusst ist, das ja besagt in der griechischen Philosophie, Materie ist schlecht, damit ist auch Körper ist schlecht, minderwertig. Ja, eben, wir sollen da unseren Körper irgendwie abtöten. Aber man muss weiterlesen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht die Götzendienst ist und deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Und so weiter. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also hier werden diese Glieder beschrieben. Das sind nicht gute Hände, die Gott gemacht hat. Oder die Augen, sondern Hurerei. Das wird gesehen quasi als ein Glied an diesem bildlichen Körper, den das Fleisch ausmacht. Also die Sünde wird gesehen als ein Körper, der schreckliche Glieder hat. Wie Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Und tötet nun eure Glieder. Das Wort für töten hier bedeutet auch wirkungslos machen. Das heißt also, seid dafür besorgt, dass diese bösen Glieder dieser sündigen Natur, dass die inaktiviert werden. Dass sie wie gelähmt sind. Also so abgetötet, dass sie nicht mehr funktionieren dürfen. Und dann ist noch ganz wichtig, oft wird verwechselt der Ausdruck das Fleisch, die Sünde, mit dem Ausdruck der alte Mensch. Und man nennt die sündige Natur in uns der alte Mensch. Aber das ist nicht richtig. Weil in Römer 5, 6, 7 wird klar gesagt, die Sünde, das Fleisch, das ist in uns auch nach der Bekehrung. Der Gläubige hat diese böse Natur in sich, auch nach der Bekehrung, und das wird nie aufhören, bis zum Tod. Und dann ist Schluss. Und wenn Gott den Körper auferwecken wird, wird er auferweckt werden, vollkommen, und da wird die Sünde nicht mehr dabei sein. Das Fleisch. Aber das haben wir jetzt noch. Aber von dem alten Menschen wird nicht gesagt, dass der noch da ist. Sondern wir haben jetzt gerade gelesen in Kolosser 3, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben und den neuen angezogen haben. Das Gleiche wird gesagt in Epheser 4, Vers 22, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Aber erneuert werdet in den Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also in beiden Stellen, hier im Epheserbrief, dort im Kolosserbrief, wird gesagt, der Erlöste hat den alten Menschen ausgezogen, wie ein altes Kleid. Und den neuen Menschen, wie ein Kleid, angezogen. Als vollendete Tatsache. Und damit wird klar, der alte Mensch bezeichnet das, was wir waren vor der Bekehrung. Das alte Leben. Und das ist vorbei. Darum steht in Römer 6, 6, können wir das noch aufschlagen? Ich betone das einfach darum, weil das hilft, einige Missverständnisse aufzuheben. In Römer 6, Vers 6 heißt es, da wir dieses wissen, also das ist eigentlich allgemeines christliches Wissen, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei oder wirkungslos gemacht worden sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also dieser alte Mensch, das, was wir als Menschen waren vor der Bekehrung, das ist, hat ein Ende gefunden am Kreuz. Und bei der Bekehrung haben wir diesen alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen als Bekehrte. Und das soll eben dazu führen, damit der Leib der Sünde, das ist dieser bildliche Körper mit bösen Gliedern, dass der nicht mehr wirken kann. Aber er ist da. Und jetzt ist die große Frage, wie kann man damit umgehen? Praktisch. Denn die Versuchung aus der bösen Natur, die kommt jeden Tag. Und das ist für manche, die sich bekehrt haben, dann eine böse Überraschung. Ich habe genau die gleichen Neigungen, die ich früher hatte, die stelle ich ja immer noch fest. Ist bei mir was schiefgegangen? Und dann muss man den jungen Bekehrten eben sofort erklären, die müssen da nicht jahrelang an sich herum doktern und verzweifeln, muss man gleich erklären, das ist normal so. Und das ist bei allen Gläubigen so. Und diese böse Natur spüren wir jeden Tag. Das ist ganz normal. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was wir jetzt damit machen. Und jetzt kommen wir zurück zu Jakobus 1. Wir haben das bereits gelesen, wo erklärt wird, dass Gott nicht versucht. Aber wenn wir versucht werden, eben zum Bösen hin versucht werden, dann kommt es nicht von Gott, sondern kommt es aus uns selbst heraus. Und zwar heißt es in Jakobus 1, Vers 14, jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und dann werden uns drei Generationen vorgestellt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Also die Begierde wird hier gesehen als eine Mutter, die schwanger wird und dann ein Kind auf die Welt bringt. Und das ist die Sünde. Hier in der Einzahl im Sinn von einer Tatsünde. Nicht wahr? Die Sünde, habe ich erklärt, im Römerbrief, ab Kapitel 5, 6, 7, 8, ganz speziell eben die böse Natur. Aber in der Einzahl, je nach Kontext, kann die Sünde auch bedeuten, die einzelne Tat. Und das wird eben hier klar, die Begierde gebiert die einzelne Tatsünde. Und dann heißt es weiter, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, das heißt, wenn die Schwangerschaft vorbei ist, gebiert den Tod. Nochmals ein Kind. Das sind also drei Generationen. Nächstes Mal, wenn man einen Bibelquiz vorbereiten kann, kann man fragen, wie heißt die Großmutter des Todes? Das ist die Begierde, die Lust. Die Begierde, die Großmutter, schreckliche Großmutter. Und dann gibt es auch, ja, aber eben, die heißt die Begierde. Und dann die Mutter, die Tatsünde. Und dann der Enkel, der Tod. Und warum ist diese Stelle so hilfreich? Weil sie klar macht, dass die Begierde, das böse Verlangen, ist noch nicht die Tatsünde. Sondern da muss ein Prozess geschehen mit Schwangerschaft und Geburt. Und dann wird es zur Sünde, zur einzelnen Sünde. Und zwar in Gedanken oder auch in der Tat. Das kann ganz viele seelische Probleme lösen. Bei ernsthaften Gläubigen, die sich sagen, jetzt habe ich schon wieder diesen Gedanken gehabt. Jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Und müsste das jetzt bekennen nach 1. Johannes 1, Vers 9. Und da bin ich gerade so konzentriert an der Arbeit. Und jetzt wieder. Und jetzt wieder. Und wenn ich dagegen kämpfe, das wird noch stärker. Und ganz Ernsthafte können dadurch in Probleme kommen. Und wie kann man helfen? Mit biblischer Belehrung. So können auch seelische Konflikte gelöst werden. Ja? Und die Bibel sagt, das ist noch nicht die Sünde. Das hat Luther sehr gut verstanden. Der hat ja unglaubliche Kämpfe gehabt, eben mit seinem Fleisch, als Gläubiger. Und er hat dann eben reif erklärt, wenn ich sage es jetzt mit meinen Worten, spazieren gehe und die Vögel machen mir auf den Kopf, dann kann ich nichts dafür. Aber wenn sie ein Nest bauen auf meinem Hut, dann ist man selber verantwortlich, ja? Das heißt also, ihm war klar, diese bösen Gedanken, die kommen. Aber damit muss ich mich nicht beschäftigen. Und sobald ich natürlich an diesen bösen Gedanken gefallen finde, dann wird das bereits zur Gedankensünde. Oder schließlich sogar zur Tat. Denn zuerst ist immer der Gedanke und dann kommt die Tat. Das ist also einfach noch eine weitere Stufe der Entwicklung. Und das kann einen dann wirklich gelassen werden lassen. Dass man weiß, ja, dafür kann ich nichts. Diese böse Natur ist da, die entfaltet sich. Aber was mache ich damit? Und die Feststellung ist, wenn man versucht, gegen diese Gedanken zu kämpfen und sie zu verdrängen, jeder weiß, dann werden diese Gedanken noch stärker. Das ist ein normaler Mechanismus, da muss man nicht denken, man ist ein bisschen psychisch. Und darum muss man eben verleugnen, die weltlichen Lüste verleugnen. Das heißt, überhaupt nicht darauf eingehen, sich gar nicht damit beschäftigen. So wie das Füchse machen, wenn man sie verfolgt mit Jagdhunden, dann rennen die weg und plötzlich, kann es sein, legen die sich wie tot hin und die Hunde, die checken das nicht und die rennen weiter. Und so muss man das machen. Man muss eben sich im Klaren sein, Jesus Christus ist für mich gestorben. Nicht nur für das, was ich getan habe, sondern auch für das, was ich bin. Und das ist genau die Belehrung von Römer 6, dass der Herr Jesus auch gestorben ist für die Sünde in uns. Und darum in der Taufe erklärt Römer 6, da drücken wir aus, dass wir mit Christus gestorben sind. Das heißt, wir anerkennen, sein Tod ist mein Tod. Und das bedeutet, so wie Christus auferstanden ist, komme ich bei der Taufe wieder aus dem Wasser heraus. Und das bedeutet, ich muss mich gar nicht mehr mit meiner sündigen Natur beschäftigen. Und sobald diese Gedanken kommen, kann ich einfach darüber hinweggehen und mich mit dem Herrn beschäftigen. So wie Zinzendorf gedichtet hat, und wenn mich böse Lust anficht, so danke ich Gott, ich muss ja nicht. Also das ist der Blick weg und dann geschieht eben auch nicht dieses sich verstärken, indem man versucht, dagegen zu kämpfen, sondern es geschieht das Gleiche wie bei jedem TGV. Also in Frankreich sagt man TGV. Der ist ziemlich schnell, ja? Also im Test sogar bis über 500 Stundenkilometer. Da kommt der ICE nicht mal mit. Aber ein TGV, der fährt eben auf Strecken mit kleinen Bahnhöfen, da fährt er einfach durch. Und so muss man das machen. Die Sünde in uns, das ist der TGV und den lassen wir einfach durch. Und wir sind der kleine Bahnhof. Durchwinken, ja? Und man kann das gleich ja auf den ICE anwenden, wenn dann das näher liegt. Aber ich hatte eben noch einen Ingenieur gekannt, der den TGV entwickelt hatte. Wenn der wüsste, dass ich das als Beispiel für die Sünde in uns nehme. Aber eben es hilft zu verstehen, wie man das praktisch machen muss. Und das ist natürlich eine Sache, die muss man lernen. Und darum sagt Paulus in 1. Timotheus 4, übe dich zur Gottseligkeit. Und das Wort üben ist wirklich das Wort für Gymnastik. Ist ein Training. Gottseligkeit ist ein Leben, das erfüllt ist von Gott. Übe dich zur Gottseligkeit. Das wirklich lernen, wenn das aufkommt, Zorn, eben üble Gedanken, einfach nicht darauf eingehen, sondern wie dieser Graf, und wenn mich böse Lust anficht, ich danke Gott, ich muss ja nicht. Und sobald man weiß, ja, das ist die Großmutter, die jetzt aktiv ist, und das ist noch nicht die Sünde, dann entwickelt man eine Gelassenheit und erlebt, wie das wirklich funktioniert, um so eben Sieg zu haben. Aber, und drittens, das neue Leben habe ich weiter erklärt. Bei der Wiedergeburt erhält der Mensch eine neue Natur. Und zwar das ewige Leben. Johannes 3, Vers 16. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Als Gegenwart. Und in Johannes 14, Vers 6 sagte der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, bei der Wiedergeburt, wenn man von Neuem geboren wird, wie Johannes 1, Vers 12 sagt, und ein Kind Gottes wird, dann wird der Herr Jesus das Leben in uns. Und darum sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 4, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind. Das bedeutet nicht, dass wir kleine Götter werden, aber dass wir Anteil haben an dem Leben Gottes. Und dieses Leben ist Christus. Und darum kann Paulus sagen in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das muss man jetzt unterscheiden. Es kommt noch etwas dazu. Bei der Bekehrung erhält der Mensch den Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13 bis 14 sagt, nachdem man das Evangelium geglaubt hat, wird man versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt ja genau gegen das Fleisch, haben wir gelesen in Galater 5, Vers 17. Und nun, der Heilige Geist ist nicht das gleiche wie das ewige Leben in uns. Aber das gehört zusammen. Der Heilige Geist bewirkt, dass sich das göttliche Leben in uns entfaltet. Und er wirkt so die Frucht des Geistes nach Galater 5, 22. Liebe, Friede, Freude und so weiter. Also, er gibt die Kraft, um nicht die Lust des Fleisches zu vollbringen. Das lehrt Galater 5, Vers 17. Und so kann man eben Überwinderkraft erleben und auch erleben, dass man von Dingen, von denen man meinte, ich werde irgendwie nicht frei davon. Wir haben alle Voraussetzungen, um völlig frei zu sein und so zur Ehre Gottes zu leben. Aber es braucht dieses Training über dich zur Gottseligkeit. Noch 2 Minuten. Weil es ist ganz wichtig, dass wir noch verstehen, was die Welt ist. Die Welt, das ist auch ein Wort, das im Neuen Testament etwa 10 verschiedene Bedeutungen hat. Ungefähr. Kosmos kann bedeuten das ganze Universum. Es kann aber je nach Zusammenhang auch einfach die Erde bedeuten. Es kann aber auch bedeuten die Menschheit. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Und wir sind außer Welt vor Grundlegung der Welt. Das ist vor Erschaffung des Weltalls. Aber es kann eben auch bedeuten, dieses System, das der Satan aufgebaut hat und regiert. Und darum wird er genannt der Fürst dieser Welt in Johannes 12, 31. Und sogar der Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, 4. Wobei dort dann nicht Kosmos steht, wie in Johannes 12, 31, sondern Aion, und das bedeutet Zeitlauf oder Zeitgeist. Er ist der Gott des Zeitgeistes. Und nun, das ist eben die Versuchung, die von außen an uns herankommt. Und da hat der Teufel ein System aufgebaut, völlig durchdacht. Denn Kosmos, die Grundbedeutung im Griechischen, ist schmücken. Kosmos ist immer etwas, was geordnet ist. Ob das jetzt eben das Weltall ist, die Erde oder eben dieses böse System. Und wir müssen verstehen, in 1. Johannes 2 sagt Johannes, liebt nicht die Welt. Aber in Johannes 3, 16 schreibt er selber, also hat Gott die Welt geliebt. Nur bedeutet Welt eben dort das System und da bedeutet es die Menschheit. Das ist eben die Vieldeutigkeit, die durch den Kontext neutralisiert wird. Aber jetzt, das böse System hat ein 3-Punkte-Programm nach 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Johannes sagt, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. All das, was an Versuchung von außen herunter herankommt, kann man in diese 3 Schubladen unterbringen. Und man denkt ja auch an die 3 Überschriften am Kreuz. Sie zeugen von der Welt, die Christus verworfen hat. Nach Johannes 19, 20, hebräisch, griechisch, latein. Hebräisch war die Sprache der religiösen Führer damals, die mit Religion ein System gemacht hatten, das, in dem Christus keinen Platz hatte. Und Griechisch steht für damals die wissenschaftliche, kulturelle Welt und Latein für die politische Welt. Und das ist alles ein System, das der Teufel benutzt, um uns Menschen von Gott und seinem Wort wegzubringen. Das kann ganz religiös sein. Das kann sehr wissenschaftlich tönen und auch sehr kulturell. Und es kann auch ein politisches Programm sein. Und in Wirklichkeit sind es Dinge, die uns von Gott wegziehen sollen. Nicht wahr? Damit habe ich nicht gesagt, dass Wissenschaft grundsätzlich etwas Weltliches sei. Aber Wissenschaft ist ein Faktor, den der Teufel braucht, um Menschen von Gott wegzuführen. Ja? Und ich habe nicht gesagt, Politik ist immer etwas Gottfernes. Es gibt Leute, die haben in der Politik ganz gute Dinge getan. Aber wie viel Betrug an der Tagesordnung ist und wie viel Falschheit und Verführung. Und es geht darum, und wir müssen einfach sehen, wie die Welt alle möglichen Facetten beinhaltet und nicht zusammenzufassen ist mit einer Liste von 10 Punkten. Wenn wir die erledigt haben, dann sind wir gefeit. Es ist so subtil und der Teufel hat ein System entwickelt, da passt er sich jedem an. Und mit dem Internet erst recht. Ja, die totale Individualisierung ist eigentlich mit dem Internet auf die Spitze getrieben worden. Aber diese Individualisierung hat der Teufel schon immer gemacht. Nur ist sie jetzt noch stärker geworden. Auf den Einzelnen zugeschnitten, um ihn zu gefährden. Und da ist der allerletzte Punkt noch. Die Bibel unterscheidet in 1. Korinther 2 und 3 drei Typen von Menschen. Der natürliche Mensch, wörtlich steht da der seelische Mensch, Psychikos. Das ist der nicht bekehrte Mensch, der auch nichts akzeptiert, was vom Geist Gottes und von Gottes Wort kommt. Aber dann sagt Paulus in 1. Korinther 3, 1 bis 2 zu den Korinthern, die sehr wohl bekehrt waren und keine natürlichen seelischen Menschen mehr waren, sagt, ihr seid Fleischliche. Das heißt Christen, die sich gewohnheitsmäßig von ihrer bösen Natur leiten lassen. Und das ist schlimm. Aber er zeigt den Gegensatz in 1. Korinther 2, Vers 15 und 3, Vers 1. Der geistliche Christ, das ist der Christ, der sich normalerweise, auch nicht perfekt und immer, aber das, was ihn prägt, er lässt sich durch den Heiligen Geist leiten. Und das ist das Wichtige, dass man wegkommt von einem fleischlichen Christsein hin zu einem geistlichen Christsein. Und dieser Weg vom fleischlichen Christ zum geistlichen Christ wird uns so eindrücklich beschrieben in Römer 7, 12 bis 25, wo Paulus eigene Erfahrungen beschreibt nach seiner Bekehrung. Er ging nicht sofort in den öffentlichen Dienst. Ganz kurz am Anfang hat er Zeugnis gegeben, aber dann hat er sich zurückgezogen. Und da hat er viele Kämpfe durchgemacht. Und er beschreibt, wie er als Gläubiger gemerkt hat, diese böse Natur ist immer noch da. Und ich möchte gar nicht dieser Natur gemäß leben. Und trotzdem, bis er zum Punkt kommt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus. Man muss diese Verse einmal lesen, Römer 7, 12 bis 25, indem er immer ich und mein und mich betont. Das ist ein echter Schock. Was man wirklich zu Hause so machen. Und dann merkt man, es dreht sich alles um mich. Und das ist der falsche Blickpunkt. Und sobald er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, da blickt er von sich weg auf den Herrn. Und dann kommt Römer 8, wo der ganze Reichtum des Glaubens entfaltet wird. Und das ist eben dieser Blick weg von sich selbst, immer sich mit sich selber beschäftigen und auf den Herrn Jesus sehen, auf sein Werk, auf die Reichtümer, die er uns in seinem Wort gibt. Und das führt zu einem Leben, wo man sagen kann, das ist das Leben eines geistlichen Christen. Die sind nicht perfekt, aber die wissen, Alle Kraftquellen stehen zur Verfügung, um mit dem Herrn ein wirklich glückliches Leben zu führen. Nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, Dienstag und so weiter. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle einmal schließen.